Bauen Up to Date, der Podcast von Solid, dem Magazin für Wirtschaft und Technik am Bau und www.solidbau.at. Präsentiert von Chefredakteur Thomas Pöll.
Ja, ich freue mich, dass ich heute Sarah Buchner zu Gast habe, die jetzt 3 Jahre, nicht ganz freiwillig, die ganzen 3 Jahre, vor allem nicht ganz freiwillig, ohne Unterbrechung in den USA war. Sarah Buchner kennen viele bei uns in der Branche, manche doch nicht. Aber ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, so, sie gehört zu den highest prospects, die wir in Österreich in der Bauwirtschaft herausgebracht haben. 3 Jahre Stanford, du bist jetzt in Wien, hast dazwischen immer wieder für Solid auch was geschrieben, was bei unserer Konferenz. Was machst du jetzt? Bist du jetzt fertig mit dem Studium?
Ich bin jetzt endlich fertig, ja. Es hat ein bisschen länger gedauert wegen Corona, weil Online-Classes und ja, halt schwierig wie die ganze Welt. Bin jetzt fertig und habe vor kurzer Zeit ein eigenes Startup gegründet, wie man das so macht im Silicon Valley. Und bleibe jetzt mal für die nächste Zeit drüben und baue diese Firma auf.
Okay, und was macht dieses Startup?
Construction Tech, was sonst? Nein, wir machen Software für die Baubranche und also das größte Problem in Amerika aktuell, auch in Europa, ist der Fachkräftemangel. Mhm. Und wir haben halt wirklich lange analysiert, was können wir gegen den akuten Fachkräftemangel tun, vor allem in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und die politischen Bewegungen dahinter sind eher langfristig. Ja, wir müssen mehr Leute jetzt in STEM-Ausbildungen bringen. Wir brauchen mehr Leute, die schon in der Hauptschule anfangen, in die Baubranche zu wandern. Unser Fokus ist eher kurzfristig auf die nächsten 5 bis 10 Jahre. Und die einzige Lösung unserer Meinung nach für den Fachkräftemangel ist eine Produktivitätssteigerung im Bau. Und darauf fokussieren wir uns mit unserer Software. Mhm.
Wie kriegen wir die hin, die Produktivitätssteigerung? Also ich meine, du bist zwar ein High Prospect, aber über dieses Thema haben sich tatsächlich schon mehrere Menschen ganz viele Gedanken gemacht in den letzten Jahren.
Ja, es sind auch ein paar gute Gedanken dabei. Also wir haben einiges übernommen vor allem aus anderen Gebieten. Also zum Beispiel, was wir von Uber und Lyft lernen, wir sehr viel, was Produktivitätssteigerung von jetzt Fachkräften oder von sogenannten Non-Knowledge-Workern betrifft. Also Knowledge-Worker sind jetzt alle die irgendwie mehr studiert haben. Und es ist sehr spannend psychologisch, dass man incentiviert sehr unterschiedlich jetzt Knowledge Worker versus eben nicht Knowledge Worker. Und Uber hat das sehr gut gemacht, sehr gut vorgelegt, aber auch Amazon hat sehr viel dazu entwickelt, wie motiviert man Menschen, die kurzfristig denken und kurzfristig handeln. Und das heißt, kommt ganz viel Psychologie rein und dann lernen wir auch ganz viel, ganz ehrlich, aus Vegas, also wie die das mit den Slotmaschinen machen. Und ja, das ist lustig, aber.
Also wenn du 3 Baumaschinen hast, dann bekommst
genau.
Du einen Arbeitsplatz. Und,
Nein, es geht halt ganz viel darum, Menschen zu incentivieren, aber ohne, dass sie damit rechnen, incentiviert zu werden. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil wir natürlich alles noch unterdecken.
Jetzt gab es gerade in der Baubranche in den USA, ich glaube vor 1,5 Jahren oder so, diesen riesigen Crash von Katerra, wo du damals auch für uns eine sehr lange und oft gelesene Analyse geschrieben hast, wo du geschrieben hast, naja, so einfach ist das in den USA mit der Baubranche nicht. Das konterkariert das, was du jetzt machst, nicht oder ist nur die Herausforderung größer?
Nein, der Ansatz von Katerra war ja eigentlich aus einem ähnlichen Problem heraus entstanden. Ja, also in Amerika ist halt die Vorfertigung gerade eine Lösung gegen den Fachkräftemangel. Natürlich, umso mehr wir in den Fabriken vorfertigen, umso weniger Leute brauchen wir am Bau. Katerra ist auseinandergefallen aus ganz vielen Gründen, wie wir damals ja analysiert haben. Aber es ist ja nicht das einzige modulare Vorfertigungsfirma, die wir haben. Ja, wir sehen das gerade, die werden gerade mit Millionenhöhen finanziert, aber nicht mehr alles auf ein Unternehmen und nicht mehr ein Unternehmen, das alles jetzt vertikal irgendwie machen will, sondern es kommen jetzt kleinere Firmen eigentlich auf den Markt, die sich halt fokussieren auf Badezimmer oder auf Fassaden. Ich meine, das, was wir in Europa schon seit 30 Jahren machen, das kommt halt jetzt schon langsam dort an. Also ich glaube, und da sind auch ganz viele von den ehemaligen Katerra-Mitarbeitern rutschen jetzt in diese neu gegründeten Unternehmen. Aber die Vorfertigung kommt. Und deshalb sage ich auch, das ändert sich nicht wirklich, weil trotz der Vorfertigung brauchen wir immer noch die Leute im Bau und wir haben einfach nicht genügend. Und jetzt kommt diese riesen Infrastructure Bill mit einer Milliarde, was ist es, eine Billion. Ja. die schön ist, und das ist ja jetzt wirtschaftlich betrachtet eine gute Idee, ist nur nicht umsetzbar. Wir haben mit Abstand, es fehlen mehrere Millionen Bauarbeiter, um das wirklich zu erfüllen. Mit Immigration kriegt man das auch nicht hin. Die einzige Lösung ist wirklich, wir müssen mehr aus den Leuten herausbekommen, die wir jetzt haben. Und wie du weißt, sind die Produktivitätsraten am Bau einfach wahnsinnig gering. Also wir sprechen irgendwo von 30-40% tatsächlich produktiver Zeit. Ja, die Frage ist, was passiert mit den anderen 60-70% und wer ist das Problem dahinter? Und es sind sicher nicht die Bauarbeiter.
Wenn ich dich richtig verstehe, sind wir da in Europa schon weiter als in den
USA? Mit der Produktivität nicht. Die Produktivitätszahlen sind genau gleich. Also das habe ich damals in meiner Dissertation auch beleuchtet. Wo wir weiter sind in Europa, ist die Vorfertigung generell. Aber die löst halt auch, immer die verschiebt das Problem halt von der Baustelle in die Fabrik. Aber wir brauchen in der Fabrik auch die Leute.
Wenn man sich so die Baubranche in den USA vorstellt, wie sind die strukturiert? Oder hast du eigentlich Kalifornien hauptsächlich im Blick? Weil das ist ja allein die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also wir verlieren ja da immer ein bisschen die Dimensionen.
Also wir haben nicht nur Kalifornien im Blick. Wir fangen tatsächlich hauptsächlich in Texas an, weil Riesenwachstum in der Baubranche dort, weil weniger Regulierungen, weil einfach ein einfacherer Markt zum Einstieg für ein junges Unternehmen. Generell ist die Baubranche auch hochfragmentiert, sehr ähnlich wie in Europa. Es gibt ein paar von diesen ganz großen Playern, ja, ein Bechtel ist ungefähr so groß wie die Strabag. Von denen gibt es jetzt, sage ich mal, 10-12 Unternehmen, die jetzt in diesen Strabag-Dimensionen spielen. Und dann gibt es halt Mittelstand und dann gibt es extrem viele kleine. Probleme sind überall dieselben.
Und auf die Kleinen wird wieder von allen Großen zugegriffen? Also ist das auch so eine Diamantstruktur? Ne?
Ja, also das ist alles sehr ähnlich. Ja, jetzt abseits dessen, dass halt mehr mit jetzt Holz gebaut wird zum Beispiel und hier, wir haben halt mehr Ziegel und Beton, aber abseits dessen, alles wird versuppt. Ja, wir haben dieselben Themen, wie wir sie hier haben. Was Digitalisierung angeht, sind wir weiter in Amerika. Also einfach, glaube ich, weil es gesellschaftlich früher damit begonnen wurde zu sagen, okay, wir verwenden Apps und Software und vertrauen da mehr drauf. Es gibt jetzt, ich habe noch keine Baustelle gesehen, wo nicht Software verwendet wird, um zu bauen. Also auch nicht bei den Kleinen.
Wir haben jetzt vor ein paar Wochen gab es so ein großes Interview mit Elon Musk auf TED. Ne? Ich glaube, also warum einfach alles super und besser und gut wird. Teilst du diesen Optimismus von Mr. Musk oder gibt es auch so einen Elon Musk in der Baubranche, so du es nicht selber werden möchtest?
Ich möchte sicher selber werden, ja, das wäre natürlich der Plan. Nein, es gibt ein paar Leute, die die Gründer von Procore zum Beispiel, Procore ist ein bisschen ein Think Project, aber wesentlich größer, wesentlich erfolgreicher. Es gibt ein paar, die halt sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen gegründet haben und die auch viel die Branche in die richtige Richtung treiben. Es gibt auch ein paar Vorstände jetzt in Amerika, die von großen Unternehmen, die wahnsinnig weit vorne mitspielen. Also ich habe vor kurzem ein persönliches Gespräch gehabt mit Brandon Bechtel. Das ist eben vom größten Unternehmen da der Vorstandsvorsitzende und der weiß über alles Bescheid, der denkt sehr fortschrittlich. Also wie gesagt, viele Ähnlichkeiten zum europäischen Markt. Ob ich den Optimismus von Elon Musk teile, hundertprozentig, sonst würde ich im falschen Job sitzen. Ne? Also als Gründer, glaube ich, generell muss man unglaublich optimistisch sein, weil du hast halt kein Sicherheitsnetz. Ne? Wenn die Firma morgen wenn ich morgen kein Geld mehr habe, ist die Firma tot. Daran darf ich nicht denken, sonst brauche ich gar nicht anfangen.
Der Musk hat es ja so auf die Welt allgemein auch gesagt. Ne? Er hat gesagt, wir müssen uns eigentlich vor den Katastrophen fürchten und dann werden wir sie verhindern. Also sozusagen kontrafaktisch in sich. Ne? Also wenn wir uns nicht fürchten, dann kommt die Katastrophe. Wenn wir uns fürchten und was tun, kommt sie nicht. Also das habe ich einen sehr interessanten Gedankengang gefunden.
Ja, der hat halt viele interessante Gedanken. Ne? Also ich glaube, dass in der Baubranche reden wir auch von anderen Katastrophen. Ne? Wir haben genauso Nachhaltigkeitsthemen, die wir jetzt schon langsam angehen, wo ich auch wieder spannend finde, Europa mit Amerika zu vergleichen, weil Europa halt das sehr stark aus der Regierung heraustreibt oder aus den Regulationen. Amerika ist da noch viel weiter zurück. In Amerika wird immer alles von der Privatwirtschaft getrieben. Und Nachhaltigkeit lässt sich halt von der Privatwirtschaft schwer treiben, weil wir einfach momentan mehr Geld dafür ausgeben müssen, als wenn wir es nicht machen. Daher bleibt es spannend. Also ich war vor kurzem in einer Podiumsdiskussion in Stanford, weil die ja gerade eine neue Schule gebildet haben für Nachhaltigkeit mit über 1 Milliarde Investition. Und da war eben die große Frage, was kann denn die Baubranche tun in Amerika, vor allem jetzt mit meinem Europa-Background? Und ich muss halt sagen, das muss fast von der Politik kommen, ja, oder halt irgendwelche Steuererleichterungen oder was auch immer, solange das nicht passiert, wird im Markt nicht viel passieren.
Ne, ist fast aussichtslos. Ne? Ja. Selbst bei uns eigentlich, ne? Obwohl man vom Bewusstsein her vielleicht noch eher.
Ja, ist auch gesellschaftlich. Sollte, ne? Also die Europäer haben so schon per se eher die Einstellung, wir wollen jetzt nachhaltiger auch im Privatleben sein. Bei den Amerikanern wird ja meistens nicht mal Müll getrennt. Ne?
Dieses Thema Nachhaltigkeit war ja, also wir hatten da mal in einem von unserer Executive Talks mit Horvath & Partners, war Thomas Birtel, der scheidende Vorstandschef der Strabag, auch dort und hat gesagt, Nachhaltigkeit ist jetzt so fast die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, weil alle glauben, mit der Digitalisierung sind wir schon fertig, sind wir auch noch nicht. Aber er hat ganz klar gesagt, wir brauchen Regularien für die Nachhaltigkeit, weil wir sonst selber nicht wissen können, was wir eigentlich tun sollen. In dem Moment, wo wir wissen, dass und das kostet so und so viel, können wir auch die Schrauben drehen. Aber sonst ist das ja fast völlig aussichtslos. Ne?
Ja, und es ist halt, glaube ich, so wie es damals mit den Solarpanelen, da wurde ja auch sehr viel eigentlich getrieben, um das jetzt in die Masse zu treiben und dann auch einfach wirtschaftlich zu machen für einen Endverbraucher. Ich glaube, sowas brauchen wir halt jetzt auch. Und solange da nicht klare Regeln sind oder auch klare Steuernachlässe, das wäre immer so eine Idee, das ist eine sehr amerikanische Idee, solange wird sich nicht viel tun, solange der Markt nicht danach fragt oder die Politik danach fragt, wird das nicht umsetzen, weil wofür? Und das ist halt schon, das sieht man in Skandinavien, wo der Markt mehr dafür fragt, wo ich halt wirklich viele Junge habe, die sagen, ich will in einem Haus, in einem nachhaltigen Haus wohnen, dann wird sich auch von den Real Estate Developern was tun, weil das ist halt der Markt, das fordert. Amerika fordert das noch keiner.
Als wir uns kennengelernt haben, hattest du gerade auf der FH Wien deine Diplomarbeit über alternative Vertragsmodelle geschrieben. Welche Rolle spielen die in den Vereinigten Staaten und werden sie in Zukunft deiner Meinung nach?
Es ist spannend. Dort ist zum Beispiel Design Build kompletter Standard. Also das heißt, dass der Architekt unter dem Generalunternehmer, General Contractor arbeitet. Das war ja bei uns damals ein großes Thema. Ja, der Architekt ist vom Bauherr beauftragt und dann ist der Generalunternehmer und dann ist da immer ein Kampf dazwischen. Das gibt's fast nicht. Also das ist schon mal sehr spannend. Ja. Wenn das Design schon mal unter der Baufirma ist, dann haben wir schon mal viele Probleme eigentlich gelöst, vor allem im Hinblick BIM und Nachhaltigkeit, also auch Durchgängigkeit von Datenmodellen etc. Was auch spannend, was dort mehr gemacht wird, sind diese Target-Pricing-Modelle. Also wirklich zu sagen, dieses Pain-Gain-Sharing, von dem wir damals viel gesprochen haben, wo wir da gerade in Europa stehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, muss ich dich fragen, also ob sich da was getan hat in den letzten 3-4 Jahren oder...
Wir sind nach wie vor bei vielen Ankündigungen.
Yeah.
Es gibt jede Menge Pilotprojekte, aber es gibt einen gewissen Erfahrungsschatz jetzt schon. Also ich habe voriges Jahr wieder die Veranstaltung der Bautechnikvereinigung dazu moderiert und war angenehm überrascht davon, dass nicht nur Überschriften vorgelesen worden sind. Also das ist ja immerhin schon mal ein Schritt in eine Richtung, wo das einfach handelbar wird. Yeah. Und ich glaube, das ist ja generell das große Thema in der Baubranche, dass man davon, also nicht nur in der Baubranche, aber für uns jetzt, dass wir von den Überschriften irgendwie weg müssen und die Dinge halt auf die Erde oder unter die Erde oder so bringen müssen.
Aber ich glaube jetzt zum Thema auch Digitalisierung, warum wahrscheinlich vieles leichter ist in Amerika aktuell, ist eben, weil alles vom Generalunternehmer bestimmt wird. Also auch, wie gesagt, der Architekt, die Bauingenieure, alle sind da drunter und dann werden halt leichte wirtschaftliche Entscheidungen getroffen und nicht, ja.
Und da gibt's nicht so das große öffentliche Vergaberecht, wo alle sagen,
Doch, so. Es gibt schon das Vergaberecht, aber es ist halt dann auch oft ein Design-Build-Vergaberecht, also wo halt das dann wieder als Paket vergeben wird. Das wäre ja bei uns auch möglich.
Wird aber halt noch wenig gemacht, ne? Kommt ein bisschen, aber, also das heißt eigentlich, wenn ich's jetzt richtig zusammenfasse, könnten wir da ein bisschen was von Europa, was von den USA lernen, was diese Abwicklung und die General Contractors betrifft und umgekehrt, was das Thema Nachhaltigkeit, das uns ja vermutlich doch nicht erspart bleiben wird, wäre es umgekehrt auch sinnvoll.
Ne? Ja, ich meine, spannend ist das Thema Nachhaltigkeit vor allem, wenn wir jetzt schauen, was passiert denn mit der Wirtschaft in den nächsten 2-3 Jahren. Ne? Also wenn jetzt wirklich wir in eine starke Rezession reinschlittern oder ja, das wissen wir halt nicht, aber die frühen Anzeichen sind da, ja, mit jetzt steigender Inflation etc., dann frage ich halt schon, wie viel dann auch wir jetzt noch zusätzlich investieren können in die Nachhaltigkeit, wenn wir schon so Probleme haben, wahrscheinlich überhaupt noch Bauprojekte etc. zu realisieren. Also das, da wäre ich jetzt, ich würde jetzt Milliarden machen, wenn ich genau wüsste, was passiert, aber das hinterfrage ich halt stark. Und da ist halt Amerika immer ein bisschen langsamer, weil sie halt dann im Endeffekt immer eher wirtschaftlich handeln, als jetzt vielleicht was richtig wäre. Das ist halt das kapitalistischste Land der Welt.
Das erinnert mich jetzt ein bisschen an mein erstes Gespräch mit Clemens Haselstein, als er sein Amt angetreten ist, und er hat mir ein paar Mal gesagt, wenn Sie es wissen, dann sagen Sie es mir, dann kann ich viel Geld damit machen.
Ja.
Eine letzte Frage noch zu Stanford und zur Uni dort. Also du hast damals gesagt, Construction Tech ist das große Ding. Generell ist es für dich und für die Baubranche natürlich immer noch. Aber wie ist es so insgesamt in der Investitionslandschaft? Weil bei uns sagt man jetzt wieder, ja, die gehen jetzt ein bisschen auf Biotechnologie und so. Also auch wieder die nächste Sau. Ne?
Also, ja, also ich glaube, in Amerika ist halt eher so das, der Hinblick, wir haben nicht eine Sau, sondern wir haben einen ganzen Stall. Ne? So, und Biotech ist natürlich ist ein Schwein da drinnen, aber Construction Tech ist größer, als es jemals war, gerade in der Investitionslandschaft, weil man hat zuerst ganz viel in PropTech investiert und jetzt kommt es halt langsam, weil eben auch die Branche anfängt, halt mehr Tools zu adaptieren. Ja? Und umso mehr die Branche bereit ist, halt die Produkte zu verwenden, umso mehr stürzen sich die Investoren drauf. Und wir haben ja immer noch, wir sind ja immer noch 20, 30 Jahre hinten jetzt in der Digitalisierung im Vergleich zu anderen Industrien. Also ich habe für mein Unternehmen in kürzester Zeit mir sehr, sehr leicht getan, viel Geld einzusammeln. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich halt immer die Erfahrung mitbringe aus dem Bereich, aber ich habe genügend bekannte Freunde, die Construction Tech Unternehmen gestartet haben, die alle Millionenhöhen, also Millionenbeträge eingesammelt haben und Bewertungen durch die Decke gehen. Und da ist es immer spannend, wenn ich mir so Bewertungen wie Planradar oder eben europäische Unternehmen anschaue, wo ich mir denke, da ist der Unterschied halt 5 bis 10 Mal so da. Ja. Also ein Unternehmen wie Planradar, wenn die in Amerika gestartet hätten, wären sie schon lange ein Unicorn. Und das ist halt nur, weil sie im falschen Markt sitzen quasi.
Obwohl sie in Europa eh schon, also sozusagen für das, wie sie angetreten sind, sind sie ja eh schon ein, wie sagt man, ein Hafikorn oder so.
Nein, die machen das extrem gut. Ich finde es halt immer noch so erschreckend, wenn ich mir anschaue, wie er quasi gleich bewertet ist, in Amerika viel weniger Kunden hat, viel weniger jetzt auch jahrelange Erfahrung hat. Und dann sieht man Planer da und denkt sich, ja, kommt's rüber. Ne?
Wie schwer ist die Construction-Tech-Branche in den USA? Wie viel Geld ist da drinnen? Deiner Einschätzung nach?
Ich müsste nachschauen. Ja. Ich weiß es nicht. Aber, so aber es steigt extrem. Ja, in den Milliarden, aber weiß ich nicht. Müssen wir nachschauen.
und während man nachschaut, ändert sich's, ne?
Ja, richtig, ja. Aber da ist sicher das ganz viel Potenzial noch da, eben weil der Markt halt so groß ist. Ne? Also allein in den USA ist der Markt bei 1,3 Billionen, ich muss ihn übersetzen, 1,3 Billionen im Jahr und da ist halt einfach Geld da.
Wird jemals sowas kommen, so dem auch Fachkräftemangel, wie autonomes Bauen? Weil wenn man über autonomes Fahren redet, ist das fast ein bisschen komplizierter, weil man da ja über große Gelände Strecken einfach alles mit Sendern und so weiter, wäre ein Bau eigentlich einfacher, ne?
Ja, also da passiert extrem viel, da geht auch ganz viel von den Investitionen rein, alles was so Robotik ist oder eben auch automatisiertes Fahren von Baumaschinen. Da gibt's auch spannende Sachen, ja. Also am Anfang, ich habe ja vieles am Anfang hinterfragt, was mit Robotern da, die da ein bisschen am Boden herumfahren. Mittlerweile gibt's das Spannendere, zum Beispiel im Trockenbau gibt's also ein wahnsinnig spannendes Unternehmen, das halt sagt, das Trockenbau per se ist nicht das Komplexe. Das Komplexe sind halt wirklich diese Verschlüsse zu versanden und zu verkleben. Das macht halt jetzt alles der Roboter und der kann das halt besser und genauer natürlich als jeder Mensch und schneller und der läuft halt 24/7. Und was ich glaube, wo es hingeht, sind halt so diese Spezialroboter für halt diese Tasks, die sich sehr oft wiederholen, wie eben jetzt der Trockenbau oder für Dach gibt es einiges mittlerweile.
Ja, Sarah, danke für deinen Besuch. Wir wünschen dir alles Gute und hoffen von dir dann weiter viel zu hören und zu lesen. Und mögest du der Elon Musk der Baubranche werden.
Danke.
Sie können es dann beobachten und sicher auch im Solid und auf unserer Website lesen und sehen, wie die Geschichte von Sarah Buchner weitergeht.
Das war der Podcast von Solid, Wirtschaft und Technik am Bau. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und konstruktives Feedback. Alle Infos finden Sie auf www.solidbau.at.